Ja, ich denke, ich darf auch noch ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde in Rostock an euch übermitteln. Genau, ich würde am Anfang noch einmal kurz beten. Vater im Himmel, wir möchten ja dir Danke sagen für dein Wort, was wir haben dürfen. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt zu uns redest, dass du ja auch durch mich redest, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine. Amen. Ja, wie bin ich auf dieses Thema hier gekommen? Mich beschäftigen momentan einige Themen. Und dann habe ich irgendwie gebetet, dass Gott mir das irgendwie zeigt, mir vielleicht irgendwie etwas aufs Herz legt. Und dann habe ich gebetet und habe dann die Bibel aufgeschlagen und wollte eigentlich zu Johannes, wo ich momentan am Lesen bin, bin aber bei einem anderen Kapitel hängen geblieben, und zwar Lukas 11, die ersten 13 Verse. Und die werde ich jetzt einmal zum Anfang lesen. Lukas 11. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, also Jesus. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mache mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Und ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihm um Brot bittet? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Dieser Text enthält, denke ich, einige wichtige Aussagen und auch Ermutigungen über das Thema Gebet. Und es lehrt uns auch einiges über uns und vor allem aber auch über Gott. Und dieser Text lässt sich so ganz grob in drei Abschnitte gliedern. Und im ersten Abschnitt wird hier erstmal die Situation geschildert, in der Jesus sich befindet, und dann auch der Anfang der Rede mit dem, das, was wir kennen, dem Vater unser. Im zweiten Abschnitt gibt es dann ein Gleichnis, was Jesus verwendet, und im dritten nochmal so einige Vergleiche und halt auch noch, ja, einige sehr mutmachenden Aussagen. Doch schauen wir uns jetzt erstmal die Situation an, in der wir uns befinden. Und zwar, Jesus war an einem Ort. Wir wissen jetzt nicht genau, wo das ist, es steht nicht da. Das ist auch eigentlich gar nicht so wichtig für die Textbetrachtung, sondern es ist viel wichtiger, was Jesus dort tut. Und zwar war Jesus dort im Gebet. Jesus Christus war im Gebet. Wer ist Jesus eigentlich? Er ist Gottes Sohn. Wenn wir uns Johannes 1 mal angucken würden, es ist ein bisschen schwierig, das alles zu verstehen, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann wird es sehr, sehr deutlich, dass Jesus Christus nicht nur Gottes Sohn ist, sondern Gott selbst. Und dass er ja derjenige ist, durch den alles geschaffen wurde. Dass er der Ursprung allen Lebens ist. Und dieser Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen und ist Mensch geworden. Und er hatte immer noch eine perfekte Beziehung zu seinem Vater und war eigentlich die ganze Zeit mit ihm verbunden. Und trotzdem betet Jesus. Warum? Musste er das wirklich tun? Ich weiß nicht, ob ich da eine befriedigende Antwort drauf geben kann, aber ich denke, er war halt ein Mensch und er hat auf der Erde das perfekte Leben gelebt, wie wir es eigentlich leben sollten. Und damit ist er uns ein Vorbild in allem und deswegen auch im Gebet. Und gerade im Lukas-Evangelium gibt es sehr viele Begebenheiten, die geschildert werden, wo Jesus gebetet hat oder wo er sich auch wirklich zurückgezogen hat, auch zum Gebet. Und was können wir daraus lernen? Wenn selbst Jesus, der perfekte, vollkommene Sohn Gottes, in seinem Leben gebetet hat und eine lebendige Gebetsbeziehung gepflegt hat, wie sehr brauchen wir das dann? Wir unvollkommene, sündige Menschen. Darin ist er uns wirklich ein riesengroßes Vorbild. Und seine Jünger haben das offensichtlich mitbekommen. Und das muss sie ja unglaublich beeindruckt haben, das zu sehen, dass Jesus, ja, wie Jesus gebetet hat. Und deswegen fragte halt auch einer der Jünger: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Sie haben es mitbekommen und ja, deswegen äußert einer der Jünger halt diesen Wunsch. Und dann fängt Jesus an und sagt, wie sie beten sollen. Und dann kommt ja dieses bekannte Vater oder unser Vater. Damit beginnt das Ganze ja. Es gibt hier unterschiedliche Übersetzungen. Ich habe das jetzt nach der Schlachter-Übersetzung gelesen. In der Elberfelder gibt es zwei Stellen, die dort nicht so stehen. Allerdings gibt es dieses Gebet ja nochmal im Matthäus-Evangelium und da sind dann auch diese Stellen, die hier fehlen, auch mit drin. Genau. Also er beginnt mit unser Vater. Und allein mit dem Beginn bringt Jesus etwas Neues hinein, was die Juden damals noch nicht so kannten. Die hatten halt immer diesen Opferkult, dass Gott ihnen Gesetze und Gebote gegeben hatte, auch wie sie opfern sollten. Es gab die Priester, die diese Opfer gebracht haben. Also es war gefühlt immer so eine gewisse Distanz da, weil Gott einfach heilig ist. Und sie haben den Namen des Herrn nie ausgesprochen, weil der so heilig war. Und das wird ja dann auch im nächsten Teilsatz dann gesagt. Geheiligt werde dein Name. Und das beides so zusammen. Also auf der einen Seite diese Heiligkeit, die hat Gott nicht verloren. Er war und ist und bleibt immer derselbe. Und trotzdem steht da ganz am Anfang unser Vater. Und das ist so krass, wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet. Dieser heilige Gott möchte ein Vater für uns sein. Das ist ja so groß. Und wenn wir Jesus Christus also den Herrn angenommen haben, dann sind wir seine Kinder und dann dürfen wir das sagen, unser Vater. Ja, ich würde ihn deswegen nie Papa nennen, weil das klingt, ist irgendwie so, ja, umgangssprachlich, das ist so kumpelhaft, sag ich mal. Aber Gott ist immer noch dieser heilige Gott und er wird es auch immer bleiben. Und deswegen, wenn wir sagen, unser Vater, dann drückt es immer noch eine gewisse Ehrfurcht einfach vor ihm aus, die wir einfach immer wieder brauchen. Und es ist irgendwie ja, schwer unter einen Hut zu bekommen, aber es ist einfach wunderbar, dass das so ist. Und dann geht es weiter, dein Reich komme. Ich denke, dieser Satz macht uns eigentlich deutlich, dass es in allererster Linie irgendwie um ihn geht. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass es zuerst um ihn geht, um sein Reich. Und im Anschluss wird ja auch gesagt, dein Wille geschehe. Das ist nicht, ja, was uns betrifft, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, sondern in allererster Linie, da steht Gott. Er ist der Anfang von allem, er ist der Herr über allem und er wird dieser Welt auch irgendwann ein Ende setzen. Und deswegen, es geht immer um Gott. Und wenn wir das begriffen haben, wenn wir zu ihm beten, wenn wir uns bewusst machen, mit wem wir eigentlich reden und in unserem Herzen ihm diese Stellung geben, er hat den ersten Platz, auch in meinem Herzen, dann erst kommt das, was uns betrifft. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Und ich denke, das bezieht sich auch auf das Leibliche, aber auch auf das Seelische und auch auf das Geistliche. Und wir dürfen einfach ja, darum bitten, was wir auch täglich benötigen. Aber warum eigentlich? Ich meine, wir sind doch eigentlich ganz gut versorgt. Wir arbeiten, verdienen Geld und können uns davon das kaufen, was wir brauchen. Und wir nehmen das ja, leider viel zu selbstverständlich hin, weil es nicht selbstverständlich ist. Uns geht es hier in Deutschland verglichen mit anderen Ländern so gut, dass wir oft vergessen, von wem das eigentlich kommt. Wer gibt uns die Kraft, dass wir arbeiten können? Wer hat uns diese Arbeitsstelle überhaupt gegeben? Wer hat uns die Fähigkeiten gegeben, die wir haben, damit wir arbeiten können? Letztendlich steckt Gott immer dahinter. Und deswegen, ja, dürfen wir auch immer wieder Gott darum bitten, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Und ja, er weiß es sowieso am besten. Und er weiß genau, was wir brauchen und nicht, ja, wenn wir einfach nur irgendwas wollen, aber eigentlich gar nicht benötigen. Und ja, wenn wir ihm das sagen, dann drücken wir damit immer eine Abhängigkeit aus. Dann drücken wir aus, wir brauchen dich, Gott, weil wir können es nicht. ja, letztendlich ist es so. Und wenn wir das erkennen, dann ja, haben wir ein Stück Wahrheit erkannt. Und als nächstes kommt, und vergib uns unsere Sünden. Hier geht es nicht um die Bitte um Vergebung bei der Bekehrung, sondern um ein Reinigen, was die Beziehung zu Gott betrifft. Und zwar, es gibt später im Johannesevangelium gibt es eine Begebenheit, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Und Petrus wehrt ihm erstmal und sagt, nein, das mach jetzt bloß nicht. Und dann sagt Jesus, ja, aber dann kannst du nicht mit mir verbunden sein. Und dann sagt Petrus, oh ja, dann bitte auch noch die Hände und das Haupt. Und dann sagt Jesus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Also wenn man ne, komplett gewaschen ist, damals hatten die ja Sandalen an, da waren die Füße das Erste, was sozusagen dreckig geworden ist. Wenn die jetzt komplett rein waren, dann musste man halt nur die Füße waschen. Und im übertragenen Sinne ist es halt auch so, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wenn wir sein Opfer für uns angenommen haben, ganz persönlich, dann sind wir rein. Aber trotzdem sündigen wir. Und diese Sünde müssen wir immer wieder rausräumen und wir müssen das vor Gott bekennen und um Vergebung bitten, damit die Beziehung einfach nicht weiter belastet ist. Und dafür haben wir auch in 1. Johannes 1, Vers 9 auch eine Verheißung. Wenn wir nun unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und wird uns reinwaschen von aller Ungerechtigkeit. Also, wir sollen immer wieder auch um Vergebung bitten. Aber wir sollen auch jedem vergeben, der uns etwas schuldig geworden ist. Also, im Gegenzug müssen wir das auch anderen gegenüber tun. Und wenn man das vergleicht, es gibt ja auch ja, dieses Gleichnis mit dem Mann, dem 10.000 Talente erlassen wurden. Eine riesengroße Schuld, die er nie hätte begleichen können. Und ihm wurde das erlassen. Und genauso ist es auch mit Gott. Unsere Schuld ist so ein riesengroßer Berg, wir können das nicht. Das funktioniert gar nicht. Wir können niemals uns reinwaschen davon. Aber er hat in Christus das alles weggeräumt. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, da hat er das Gericht getragen, was wir Menschen verdient haben. Und deswegen dürfen wir frei davon sein. Und wenn jetzt jemand gegen uns sündigt, dann ist das meistens nur eine, zwei Sachen oder so. Und verglichen mit dem, was wir aber gegen Gott haben, da ist das eigentlich nichts, was der andere uns schuldig ist. Und deswegen sind wir dazu verpflichtet, auch dem anderen ja, zu vergeben. Das ist nicht immer leicht, aber ja, wir sind dazu verpflichtet und ja eigentlich auch dazu befreit, weil Vergebung immer Befreiung bedeutet für beide Seiten. Und anschließend geht es dann noch darum, und führe uns nicht in Versuchung. Im Jakobusbrief wird einmal gesagt, wir wissen, dass Gott niemand versuchen kann. Also wie ist das jetzt hier gemeint? Es gibt nun mal bestimmte Situationen, in die Gott uns vielleicht hineinlässt oder in denen er, die er ja zulässt, um uns vielleicht einfach zu prüfen, unseren Glauben oder unsere Treue zu prüfen. Und ja, manchmal begeben wir uns selbst in solche Situationen hinein. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir dann fallen, weil gerade dann, wenn wir denken, ach, das schaffen wir schon irgendwie, dann geht es eigentlich immer schief. Wir brauchen einfach Gottes Gnade dafür, diesen Versuchungen zu widerstehen. Und deswegen ja, können wir ihn auch darum bitten, dass wir vielleicht gar nicht erst in solche Situationen kommen. Aber er will uns die Kraft auch dafür geben. Ja, und das ist das Gebet, was Jesus seinen Jüngern jetzt hier quasi vorgibt, sage ich jetzt mal. Und dann geht es weiter mit einem Gleichnis. Da ist jetzt ein Mann, der ja, Besuch bekommt und er hat jetzt nichts zu essen, deswegen es ist schon spät in der Nacht, Mitternacht, und er klopft dann bei jemanden und fragt ihn, kannst du mir drei Brote leihen? Und derjenige, der dann drinne ist, der geht gar nicht erst raus, der steht gar nicht erst auf aus dem Bett, sondern sagt dann einfach nur, nee, das geht alles nicht, die Kinder sind schon im Bett und ist schon alles zu, tut mir leid. Und dann sagt Jesus, und trotzdem wird er aufstehen und ihm etwas geben, weil er so unverschämt war und, oder obwohl er so unverschämt war und dann noch um Mitternacht an die Tür geklopft hat. Und ja, was will Jesus uns damit sagen? Der Freund gibt dem Bedürftigen, obwohl er vielleicht genervt von ihm ist. Aber er lässt ihm wahrscheinlich keine Ruhe und dann ja, gibt er ihm einfach das, was er braucht. Gott aber ist nicht genervt von uns, wenn wir zu ihm kommen und ihn um etwas bitten. Er hört uns immer und zu jeder Zeit. Wir können sogar nachts einfach ja, zu ihm reden und wir dürfen uns sicher sein, dass er uns hört. Und Jesus will einfach das so aufzeigen, wenn selbst jemand, der total genervt ist und sich denkt, boah, ey, das kann doch nicht sein, dass der jetzt an die Tür klopft, da um Mitternacht und dann irgendwas von mir will. Aber er gibt, wenn selbst so jemand ihm etwas gibt, wie sehr will Gott uns dann etwas geben, der uns sowieso hört, den wir auch gar nicht stören können, wenn wir ihn um etwas bitten, weil er es ja hört, weil er ja darum weiß. Er will einfach deutlich machen, Gott will uns das geben, was wir brauchen. Und die Formulierung hier zum Schluss finde ich einfach nochmal so schön. Er wird ihm geben, so viel er braucht. Und wenn wir Gott um etwas bitten, dann heißt es nicht, dass es exakt das ist, worum wir ihn gebeten haben, aber es wird auf jeden Fall das sein, was wir brauchen. Vielleicht hat der Mann nicht drei, sondern vielleicht brauchte er nur zwei Brote oder vielleicht brauchte er vier. Auf jeden Fall hat er ihm so viel gegeben, wie er brauchte. Und so ist auch Gott. Er gibt uns das, was wir brauchen. Nicht unbedingt das, was wir wollen, sondern das, was wir wirklich brauchen. Und ich musste in dem Zusammenhang auch so ein bisschen an ein anderes Gleichnis in Lukas 18 denken. Da ist nämlich von einem ungerechten Richter, von einem gottlosen Richter die Rede, der in einer Stadt lebte. Und dann war da eine Frau, die ihm die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist. Und da die ganze Zeit gebettelt hat, boah, schaffe die mir doch endlich Recht. Und irgendwann sagt der Richter so, oh, die geht mir so auf die Nerven, ich mach das jetzt einfach. Und Gott ist kein ungerechter Richter. Und dennoch verwendet der Herr dieses Gleichnis, um etwas anderes deutlich zu machen, nämlich, dass wir beharrlich im Gebet sein sollen. Also wenn ein Richter, den man die ganze Zeit belästigt, der überhaupt nichts mit Gott zu tun hat, wenn selbst so jemand irgendwann sagt, okay, ich geb ihm das jetzt, wie sehr will Gott uns das denn geben, der das Beste für uns möchte? Die Beharrlichkeit im Gebet ist ein weiterer Punkt, den der Herr uns hier aufzeigen möchte. Und nun den letzten Abschnitt. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist eine richtig krasse Verheißung. Heißt das jetzt, dass wir einfach um alles bitten können und Gott gibt uns das dann einfach? Nee, so einfach ist es nicht. Aber um das richtig zu verstehen, gibt Jesus hier noch ein paar Beispiele. Und zwar, welcher Vater unter euch würde seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder eine Schlange statt eines Fisches? Oder ein Skorpion statt eines Eis? Wenn selbst ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr dann der Vater im Himmel? Fällt euch was auf? Der Herr Jesus nimmt hier drei rhetorische Fragen, die im Grunde immer das Gleiche aussagen. Und der Vater gibt dem Kind, oder der Vater, dessen Kind ihn um etwas Gutes bittet, gibt ihm natürlich nichts Schlechtes. Natürlich macht er das nicht. Aber da steht nicht, dass er ihm genau das gibt, worum ihn das Kind bittet. Aber er gibt ihm mindestens etwas Gutes. So sagt Jesus das. Gute Gaben. Also wird der Vater ihm ja wohl etwas Gutes geben, ob das jetzt nur exakt das Brot ist oder das Ei. Höchstwahrscheinlich ja, aber vielleicht brauchte das Kind in diesem Moment etwas anderes. Und hier steckt noch etwas anderes, Fundamentales drin, was Jesus uns hier zeigen möchte, so an dem, was hier jetzt so explizit nicht steht. Aber der Herr Jesus setzt es voraus und ich möchte das nochmal hervorheben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr der Herr? Denn der Herr ist gut. Das steht hier zwar nicht, aber das setzt der Herr Jesus voraus. Wir Menschen sind böse, aber der Herr ist gut. Und das ist etwas, was wir immer wieder uns ja, in Erinnerung rufen müssen, wenn vielleicht irgendetwas nicht so läuft, wie wir das denken. Der Herr ist gut. Das ist eine Tatsache, die von Anfang an war und immer sein wird, weil Gott sich nicht verändert. Der Herr ist gut. Er ist perfekt. Und deshalb will er uns nicht nur gute Gaben geben, sondern er will uns das Beste geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Den Heiligen Geist. Da muss ich jetzt noch dazu sagen, Wenn wir uns bekehren, wenn wir wirklich uns für den Herrn entscheiden, dann haben wir den Heiligen Geist automatisch. Also in dem Sinne sollen wir nicht so um den Heiligen Geist bitten. Ich habe allerdings in einem Kommentar gelesen, dass hier im Griechischen, ich weiß nicht, wie das bei euch im Text steht, wenn ihr mitgelesen habt, der Artikel den, also den Heiligen Geist, der Artikel ist bei mir so eckig eingeklammert. Und im Griechischen fehlt dieser Artikel. Und das bedeutet, dass es da nicht um die Person an sich geht, sondern um die Gaben und die Handlungen und seine Wirkungen. Das heißt, wenn also der Heilige Geist in uns wirkt, ist es eigentlich das Beste, was es gibt. Weil dann bedeutet das immer, dass Gott an uns arbeitet, dass Gott uns verändert und ja, uns letztendlich dafür formen will, dass wir ja, ans Ziel kommen. Und das ist, etwas Besseres gibt es eigentlich nicht. Aber ich denke, das gilt halt auch für ganz praktische Dinge, die Gott uns geben möchte, wenn wir sie brauchen. Und wenn wir ihn um etwas bitten und es gut ist und nach seinem Willen, dann wird er uns das auch geben oder sogar etwas Besseres. Aber wenn wir ihn um etwas bitten und es nicht bekommen, dann heißt das nicht, dass Gott uns vergessen hätte. Dann war das, worum wir gebeten haben, vielleicht einfach nicht richtig oder auch nicht zum richtigen Zeitpunkt. Denn Gott weiß nämlich, was wir wann brauchen und er kennt uns besser als jeder andere. Und er weiß es sogar schon, bevor wir es überhaupt selber wissen, was wir brauchen. Und manchmal bitten wir ihn um irgendwas und ja, es sind Dinge, die wir gar nicht brauchen. Aber Gott gibt uns etwas, wo wir dann im Nachhinein vielleicht erst erkennen, ja, das war richtig, genau das brauchte ich jetzt. Ja, und obwohl der Herr weiß, was wir brauchen, sollen wir ihn trotzdem bitten. Bitten, suchen und anklopfen. Und wir bekommen halt diese Verheißung, dass Gott uns das geben wird. Dass wir finden werden und dass uns aufgetan wird. Und dass wir beharrlich sein müssen im Gebet. Deswegen auch wahrscheinlich diese drei Sachen. Bitten, suchen und anklopfen. Also ja, immer wieder auch zu Gott kommen. Es sei denn, wir merken, dass das, warum wir bitten, ja, vielleicht irgendwie ja, nicht so sinnvoll ist oder nicht gut ist vielleicht sogar. Wenn ich jetzt zum Beispiel beten würde, Herr, mach, dass meine Augenfarbe grün wird. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass wenn ich dann morgen aufstehe und in den Spiegel gucke, dass meine Augen dann immer noch blau sind. Weil das einfach ja nicht so relevant ist. Wenn es wirklich Relevanz hätte, dann bin ich überzeugt davon, dass Gott das machen kann. Allerdings glaube ich, dann hätte man glaube ich auch Probleme mit den Behörden, weil dann plötzlich ist die Augenfarbe anders und ich glaube auf dem Personalausweis steht das auch noch drauf. Aber es geht eigentlich darum, wenn wir Gott um etwas bitten oder wenn wir Gott darum bitten, dass er uns zum Beispiel verändert, und dass er uns Weisheit gibt, steht auch in Jakobus. Wenn es uns an Weisheit mangelt, dann sollen wir ihn darum bitten. Und dann wird uns das geben, der immer wieder gerne gibt. Dann bin ich überzeugt davon, dass er das früher oder später auch einfach machen wird und uns verändern wird. Und meistens merken wir es nicht unbedingt selber, gerade wenn es um die Veränderung eines selbst geht. Oft können andere das besser beurteilen, jedenfalls ist das bei mir so. Und man denkt immer, man tritt auf der Stelle, aber vielleicht tut Gott dann doch irgendwas. Ich bin überzeugt davon, dass Gott das machen will. Oder machen wird, weil er das möchte, weil er uns verändern möchte. Und ich denke und hoffe, dass wir alle irgendwie Gebetserhörungen kennen. Habe ich ja am Anfang auch erzählt, wie ich nach dem Thema gesucht habe und mir das so dann ins Auge gestochen ist. Gott erhört Gebete, aber nicht immer sofort. Und auch nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und manchmal hört Gott Gebete auch gar nicht. Aber dann nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns etwas zu geben, was besser ist, was wirklich gut ist. Dann war es vielleicht einfach nicht das Richtige, worum wir gebeten haben. Oder ja, Gottes Wille ist einfach ein anderer. Und deswegen müssen wir auch immer wieder uns bewusst machen, es geht um ihn. Und sein Wille jetzt endlich ist entscheidend. Ja. Aber Gott hört einfach jedes Gebet. Egal wo man ist, egal wann man das macht, Gott hört alle Gebete gleichzeitig. Das finde ich so genial. Ja, und selbst wenn wir das Gefühl haben, dass unser Gebet nur bis zur Zimmerdecke geht, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass Gott uns nicht hört oder wir total einsam sind, dann dürfen wir trotzdem wissen, selbst wenn wir dieses Gefühl haben, Gott hört das trotzdem. Selbst wenn es vielleicht nicht ganz aufrichtig ist, dieses Gebet, hört er es trotzdem. Ob es dann er hört, ist eine andere Sache, aber hören tut es auf jeden Fall. Und wenn wir es wirklich aus reinem Herzen tun, oder ehrlich tun, dann ja, wird er auch hören. Und ich sehe in diesem Vers 9 auch noch eine weitere Sache, nämlich nicht nur eine Verheißung, sondern eine Aufforderung. Hier steht, bittet, sucht, klopft an. Also es ist der Imperativ, kein Konjunktiv, also eine Aufforderung, etwas zu tun und nicht, ja, du kannst das jetzt machen und so, sondern bittet, sucht, klopft an. Das ist eine Aufforderung, wir sollen zu ihm kommen. Er will, dass wir zu ihm kommen, dass wir begreifen, dass wir es wirklich nicht schaffen ohne ihn. Deswegen sollen wir bitten. Und ja, diese Abhängigkeit einfach zu Gott damit ausdrücken. Ja, und Gott will uns geben. Und je nachdem, ob und wie viel wir für bestimmte Dinge beten, wird uns vielleicht dann auch selber mal manchmal bewusst, wie wichtig uns einige Dinge sind. Ja, was lernen wir hieraus? Der Herr Jesus zeigt uns durch sein Vorbild, wie wichtig Gebet für uns ist. Weil wenn selbst er, der Sohn Gottes, Gebet braucht oder gebetet hat, wie viel mehr brauchen wir das? Er zeigt uns, dass es im Gebet doch in allererster Linie immer wieder um Gott geht und gar nicht um uns. Und ja, wir müssen ihn einfach immer wieder an erste Stelle setzen. In Gebet drücken wir die Abhängigkeit oder die Abhängigkeit zu Gott aus. Wir müssen immer wieder unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten und gleichzeitig auch anderen wieder vergeben. Und wir dürfen jederzeit zu Gott kommen und er will uns erhören. Und wir sollen beständig im Gebet sein, also immer und immer wieder beten. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Gott ist kein Wunschautomat, der uns alles gibt, was wir haben wollen. Wenn wir ihm gehören, dann ist Gott ein liebender Vater, der uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Also nochmal, Gott ist kein Wunschautomat, der uns alles gibt, was wir haben wollen, sondern Gott ist ein liebender Vater, der uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Ich glaube, das Gebet eine der wichtigsten oder mächtigsten, wenn nicht sogar die mächtigste Waffe ist, die wir als Christen haben. Denn die Wirkung des Gebetes ist jetzt endlich ja nicht, kommt nicht aus uns heraus, sondern sie kommt vom Herrn selbst. Und er ist derjenige, der eingreift, der Gebete erhört. Aber Gebet ist auch nicht immer einfach. Und ich merke das so oft in meinem Leben, wie bei mir das Gebet einfach zu kurz kommt. Und oft ist das auch ja, in den Gemeinden so. Und ich habe ja, in letzter Zeit das Buch, das Gebetsleben Jesu, mehrmals angehört, zweimal, glaube ich. Und da ist mir das einfach nochmal deutlich geworden, wie wichtig Gebet ist. Ja, und wie wichtig auch Gebet zum einen als Einzelner, also in der persönlichen Beziehung zu Gott ist, aber auch in der Gemeinde, wie wertvoll das ist. Da gibt es auch einige Verheißungen im Neuen Testament. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen und er möchte das hören und er will das hören. Und ich habe das persönlich auch erlebt, als ich damals in der Gemeinde in Schoppen, also in NRW war. Das war genau zur Corona-Zeit, wo kein Kontakt und Gemeinde konnte erstmal nicht stattfinden. Und trotzdem haben wir uns in dieser Zeit eigentlich jeden Tag getroffen, weil ein Bruder aus der Gemeinde, noch recht junger, ich glaube Anfang 30, Krebs hatte. Und wir haben uns eigentlich fast jeden Tag getroffen zum Beten. Und also diese Situation ist so krass, wenn eine Gemeinde gemeinsam betet. Man denkt so, ja, halbe Stunde und man betet irgendwie immer nur für das Gleiche. Das ist total unwichtig. Die Gemeinde ist versammelt und bittet um etwas und Gott hört das. Jetzt endlich ist der Bruder heimgegangen, aber sein leiblicher Bruder hat sich dadurch bekehrt. Vielleicht jetzt auch noch sein anderer Bruder, ich weiß es leider nicht. Ich kann es mir aber auch gut vorstellen, dass Gott diesen Tod dieses Bruders gebraucht hat, damit die anderen zu ihm finden können. Und deswegen, ja, Gebet wird von Gott gehört und wird auch erhört. Ja, und wenn Gott es halt nicht hört, dann oder nicht erhört, dann ist es vielleicht nicht nach seinem Willen. Aber dennoch, Gott ist gut. Und ich denke und hoffe, dass dieser Text uns ja einfach eine Ermahnung und vor allem eine Ermutigung ist zu beten. Weil wir wissen dürfen, dass Gott uns hört und dass er das Beste für uns will. Und das hat er uns in Jesus Christus bereits gegeben. Er hat sich selbst hingegeben, damit wir eines Tages bei ihm sein dürfen. Und wir dürfen das annehmen als ein unverdientes Geschenk. Und damit haben wir bereits das Beste. Und ich glaube, im Epheserbrief steht es auch, dass in Christus wir bereits alle geistlichen Segnungen bekommen haben. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann kann er in uns wirken und dann haben wir eigentlich haben wir dann alles, was wir brauchen. Es gibt auch den Vers in Matthäus in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch all das hinzugefügt werden. Also alles, was wir zum Leben brauchen. Es geht zuerst um ihn. Ja, und dann will uns Gott auch ja alles, all das geben, was wir wirklich brauchen. Und das ist, ja, und das ist mir nochmal so bewusst geworden, auch in diesem Text. Wir bekommen nicht immer das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Und Gott weiß es viel besser als wir. Das heißt natürlich nicht, dass unser Leben leicht sein wird. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, sicher ans Ziel zu kommen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen, um auch wirklich dort anzukommen. Lasst uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und ich werde das dann abschließen. Wer kann, möge bitte dazu aufstehen.